Orientierung in unserer Welt war für die Menschheit schon immer ein wichtiges Thema. Ein überlebenswichtiges Thema. In der unmittelbaren Umgebung konnte man sich natürlich durch die dort vorhandenen Objekte wie Bäume, Flüsse oder Berge orientieren. Erst viel später haben die Menschen Hilfsmittel wie Landkarten erfunden. Das Entscheidende und Primäre war, die richtige Richtung zu kennen. Lokale Orientierungsmarken wie Berge sind perfekt als Zielmarken. Aber als Richtungswegweiser können sie nur beschränkt dienen. Denn wenn man sich bewegt, sieht man sie ja gerade aus unterschiedlichen Richtungen. Man ist also auf globale Mittel angewiesen. Also solche, die die Richtung unabhängig vom jeweiligen Standort korrekt anzeigen. Dazu dienten zunächst vor allem die Himmelskörper. Die Sonne kann uns die Richtung weisen. Natürlich wandert auch die Sonne im Laufe des Tages, aber man kann zum Beispiel den Sonnenhöchststand sehr präzise ermitteln und damit die Richtung nach Süden. Noch zuverlässiger sind die Sterne. Die Fixsterne, das heißt der ganze Himmel mit Ausnahme der Planeten, dreht sich um den Nordpol, der auch durch den Polarstern angezeigt wird. Schon früh hatten die Menschen die Himmelsrichtungen als Orientierungssystem für sich gefunden. Norden und Süden, Osten und Westen. Das war keine abstrakte Systematik, sondern hatte für die Menschen konkrete Bedeutung. Sonnenaufgang im Osten, Untergang im Westen. Die Sonne steht typischerweise im Süden und aus dem Norden kommen kalte Winde und Stürme. Im Mittelalter wurde ein weiteres Hilfsmittel erfunden, das die Bestimmung der Himmelsrichtungen bis in unsere Zeit entscheidend beeinflussen sollte, nämlich der Kompass. Mit ihm war man unabhängig von der Himmelsbeobachtung und konnte auch bei schlechtem Wetter zweifelsfrei die Himmelsrichtungen bestimmen. Schon in der Antike war bekannt, dass sich Splitter von Magneteisen in Nord-Süd-Richtung ausrichten. Diese interessante Beobachtung wurde von den Chinesen und später in Europa zu einem Instrument gemacht, eben dem Kompass. Die ersten Kompasse waren sogenannte nasse Kompasse, bei denen das magnetische Metall auf einem kleinen Holzstück befestigt war, das auf Wasser schwamm. Im 17. Jahrhundert geschah eine Revolution, die eine völlige Neuorientierung in der Raumauffassung bewirkte. Und diese Revolution wurde initiiert durch den französischen Wissenschaftler René Descartes, der von 1596 bis 1650 lebte. Er war ein wahrer Universalgelehrter. Bis heute ist er berühmt als Philosoph. Sein Ansatz, radikal nachzudenken und alles in Frage zu stellen, bis er zu der Erkenntnis kam, dass er jedenfalls eines nicht in Frage stellen kann, nämlich die Tatsache, dass er, René Descartes, alles in Frage stellt, dieser Ansatz veränderte die Philosophie radikal. Berühmt ist sein Wort Cogito ergo sum, ich denke, also existiere ich, mit dem er seinen Ansatz zum Ausdruck brachte. Als Mathematiker war er nicht minder radikal. Man kann Descartes neben den Mathematikern der griechischen Antike wie Pythagoras und Euklid als zweiten Begründer der Geometrie ansehen. Genauer gesagt hat Descartes eine neue Methode erfunden, mit der man geometrische Sachverhalte nachweisen kann. Die griechische, euklidische Mathematik arbeitet mit Sätzen, wie zum Beispiel dem Satz des Pythagoras oder Kongruenzsätzen. Sätze werden durch Überlegungen bewiesen. Manchmal trickreiche, manchmal knifflige Überlegungen und manchmal auch ausgesprochen schwierige. Descartes Ansatz war anders, radikal anders. Seine Methode funktioniert unabhängig von Überlegungen, von Einfällen, vom richtigen Trick, auf den man kommen muss. Descartes sagt, wir rechnen einfach und dann kommt automatisch das Richtige raus. Der Gedanke ist gut, aber er war vor Descartes Zeit nicht realisierbar. Denn rechnen kann man mit Zahlen. Aber die Geometrie handelte nicht von Zahlen, sondern von Punkten, Geraden, Kreisen, Vierecken, Ellipsen und so weiter. Um geometrische Objekte wie Punkte und Geraden durch Zahlen beschreiben zu können, sind zwei Dinge notwendig. Das eine ist ein Richtungssystem. Das gab es. Wie sich in der Geografie Nord und Süd, Ost und West gegenüberstehen, so kann man in der Geometrie von rechts und links, oben und unten und, wenn man in den Raum geht, vorne und hinten sprechen. Um Punkte durch Zahlen repräsentieren zu können, braucht man aber noch etwas. Etwas ganz Unscheinbares, aber extrem Wichtiges. Nämlich einen Punkt. Den sogenannten Ursprung des Koordinatensystems. Im Raum bzw. in der Ebene sind alle Punkte gleichberechtigt. Man könnte jeden Punkt als Koordinatenursprung wählen. Ja, man könnte. Aber man muss sich entscheiden. Wir legen uns auf einen fest und von diesem aus können wir den Raum beherrschen. Nach dem Motto, ich könnte auch woanders stehen, aber hier stehe ich. Eine Entscheidung mit wahrlich globalen Folgen, die Descartes nicht vorhersehen konnte. Überall, wo heute geometrische Formen im Computer erscheinen, basiert dies in sehr direkter Weise auf der Methode von Descartes. Ob es sich um Architekturzeichnungen, um das Design von Autos oder die Gestaltung von Videospielen handelt, ohne Descartes wäre dies alles nicht möglich. Die Definition des Koordinatenursprungs ist für die Mathematik und ihre Anwendungen mindestens so bedeutend wie das Cogito ergo sum für die Philosophie. Wie macht Descartes das nun konkret? Wenn der Punkt festgelegt ist, der den Koordinatenursprung markiert, dann kann man von diesem aus Richtungen bestimmen. Rechts und links, das gibt dann die sogenannte X-Achse, oben und unten, die Y-Achse, und wenn man im Raum ist, vorne und hinten die Z-Achse. Wir beschränken uns jetzt aber auf die Ebene, also auf die X- und die Y-Achse. Auf diesen Achsen werden nun Abstände gemessen, das heißt Zahlen aufgetragen. Der Koordinatenursprung bekommt die Zahl 0, der Punkt mit Abstand 1 nach rechts die Zahl 1, der Punkt mit Abstand 10 nach rechts bekommt die Zahl 10 und so weiter. Nach links geht es genauso, nur trägt man dort die negativen Zahlen auf. Der Punkt mit Abstand 1 nach links bekommt die Zahl minus 1 und so weiter. Das heißt, jeder Punkt auf der x-Achse hat eine Zahl und zu jeder Zahl gibt es einen Punkt auf der x-Achse. Und auf der y-Achse macht man das ganz genauso. Einem beliebigen Punkt der Ebene werden nun auf folgende Weise Zahlen zugeordnet. Man zeichnet durch diesen Punkt eine senkrechte Gerade. Diese trifft die x-Achse in einem Punkt. Dieser Punkt hat eine Zahl und dies ist die erste Koordinate. Die zweite Koordinate des Punktes erhält man, indem man eine waagerechte Gerade durch den Punkt zeichnet. Dies schneidet die y-Achse in einem Punkt. Die Zahl, die zu diesem Punkt gehört, ist die zweite Koordinate des Punktes. Koordinatensysteme können Sie in Ihrer Stadt an vielen Stellen real sehen. Für die Feuerwehr gibt es Anschlussstellen für die Entnahme von Löschwasser. Der genaue Ort wird durch ein kleines Schild, das an einer Hauswand angebracht ist, angegeben. Es gibt weiße Schilder mit rotem Rand und blaue metallene Schilder. Darauf ist ein Koordinatenkreuz zu sehen und zwei Zahlen. Zum Beispiel steht links 1,1 und unten 8,4. Das bedeutet, die Entnahmestelle befindet sich 1,1 Meter links und 8,4 Meter vor diesem Schild. So wird jeder Punkt durch zwei Koordinaten, also zwei Zahlen, dargestellt und je zwei Zahlen bestimmen einen Punkt. Mit diesem Verfahren von Descartes hat man also die Geometrie vollständig in Zahlen übersetzt. Rechnen kann man aber immer noch nicht. Das Rechnen kommt ins Spiel, wenn wir nicht nur Punkte bezeichnen, sondern wirklich Geometrie machen. Also, Geraden aufstellen, Geraden zum Schnitt bringen und so weiter. Die erste Frage, die man hier beantworten muss, ist, wie beschreibt man eine Gerade? Eine Gerade ist eine Menge von unendlich vielen Punkten und kein Mensch kann unendlich viele Punkte aufschreiben. Die Antwort ist, man kann eine Gerade durch eine Gleichung beschreiben. Glücklicherweise, denn Gleichungen sind etwas Gutes. Gleichungen für Geraden sind Gleichungen, in denen x und y vorkommt. Eine Gleichung beschreibt gewisse Koordinatenpaare, nämlich genau die der Punkte, die auf der Geraden liegen. Zum Beispiel könnten wir die Gleichung y gleich x betrachten. Durch diese werden die Punkte beschrieben, bei denen die y-Koordinate gleich der x-Koordinate ist. Dazu gehören Punkte wie 1, 1, 2, 2, 5, 5 und so weiter. Man kann alle Geraden der Ebene beschreiben durch Gleichungen des Typs y gleich 5x plus 3. Die sind sogenannte lineare Gleichungen. Und Schnittpunkte von Geraden muss man jetzt nicht mühsam konstruieren, sondern man setzt einfach die entsprechenden Gleichungen ineinander ein und rechnet das x und dann das y aus. Und das ist etwas, was ein Computer mindestens so gut kann wie wir Menschen. Übrigens, längst vor Descartes, Tausende, ja Millionen von Jahren vor Descartes, waren schon Koordinatensysteme in Gebrauch. Denn auch Tiere mussten sich schon immer orientieren. Dies geschieht oft durch raffinierte und zum Teil auch heute noch nicht vollständig verstandene Systeme. Gut erforscht ist das Orientierungssystem der Bienen. Auch bei den Bienen gibt es einen Koordinatenursprung. Um diesen festzulegen, bedurfte es aber keiner denkerischen Großtat wie bei Descartes, denn bei den Bienen bietet sich ein Ort als Zentrum ihrer Aktivität an, nämlich der eigene Bienenstock. Wenn eine Biene eine ertragreiche Futterquelle, etwa ein Rapsfeld, gefunden hat, dann signalisiert sie das ihren Mitbienen, sobald sie wieder in den Stock zurückgekehrt ist. Sie zeigt die Lage der Futterquelle dadurch an, dass sie die Entfernung und die Richtung angibt. Die Angabe dieser Größen geschieht durch den sogenannten Schwänzeltanz. Dabei geht die Biene in eine bestimmte Richtung, wobei sie mit ihrem Hinterleib schwänzelt. Dann kehrt sie in einem Kreisbogen wieder zum Ausgangspunkt zurück und beginnt den Schwänzeltanz von vorne. Die Frequenz der Schwänzelbewegungen ist ein Maß für die Entfernung und aus der Richtung des Schwänzeltanzes können die anderen Bienen die Richtung der Futterquelle entnehmen. Mathematisch spricht man von Polarkoordinaten, wenn man die Punkte dadurch beschreibt, dass man von einem festen Koordinatenursprung ausgehend die Entfernung und die Richtung der Punkte im Raum angibt. Diese Alternative zum Descartes'schen Koordinatensystem bietet sich immer dann an, wenn es einen ausgezeichneten Punkt gibt. Die Suche nach Orientierung. In der Mathematik ist dieses Problem durch Descartes perfekt gelöst worden.